Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Kattocast. Es ist die zweite Folge und wir begrüßen heute als Gast Herrn Professor Dr. Armin Wildfeuer, Lehrender am Fachbereich Sozialwesen und Leiter des Masterstudiengangs Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit. Dazu wird er uns gleich sicherlich noch viel erzählen, wenn wir ihn dazu holen. Vorab möchte ich aber auch nochmal mich ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die unseren Kanal hier abonnieren. Das ist möglich unter www.katto-cast.de. Dort müssen Sie sich unten nur mit Ihrer E-Mail-Adresse eintragen, dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie werden informiert, sobald neue Videos, neue Folgen online sind. Und in diesem Sinne starten wir mit unserer zweiten Folge und ich begrüße den Armin. Grüß dich, Armin.
Grüß dich, Gott, Tristan. Mein Name ist Armin Wildfeuer. Ich lehre seit 2004 an der Abteilung Köln das Gebiet Philosophie und war vorher auch schon an der Abteilung in Paderborn tätig. Seit 2 Jahren leite ich den Masterstudiengang Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit.
Genau. Was hast du in Paderborn gelehrt?
Ich habe das Gleiche gelehrt im Kern wie in Köln, nämlich Philosophie mit den Schwerpunkten Anthropologie, Ethik, Sozialphilosophie und Sozialethik.
Jetzt befinden wir uns ja gerade in einer etwas besonderen Situation und dein Kollege, der Heiko Löwenstein, der hat im letzten Podcast ja schon ganz gute Vorleistungen gebracht, ein bisschen was zu seiner Lehre zu erzählen. Wie gestaltet sich denn dein Alltag als Professor gerade aktuell?
Also es gibt schon enorme Umschwünge, wenn man so will. Also wir hatten ja eine Woche, bevor die Auflösung der Präsenzveranstaltungen angekündigt wurde, hatten wir begonnen und eigentlich alle Lehrveranstaltungen so konzipiert, dass wir das Semester über diese Lehrveranstaltungen als Präsenzveranstaltungen gestalten konnten. Und dann musste also innerhalb von wenigen Tagen alles umgestellt werden. Das heißt, alle Lehrveranstaltungen sind neu konzipiert worden. Es ist so eine Mischung jetzt aus Selbststudium der Studierenden angeleitet. Wir nutzen dazu sehr hilfreich die Plattform ILIAS. Und da ich die immer schon sehr exzessiv genutzt habe, war das jetzt auch keine große Umstellung, was die Vorbereitung für mich anging. Allerdings, die Präsenzveranstaltungen haben wir dosiert durch Online-Veranstaltungen ersetzt. Also ich habe mich mit den Studierenden online über dieses Medium getroffen, 1,5 Stunden. Das klappte auch sehr gut. Ich war selbst überrascht. Ja, ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass die Aufmerksamkeit bei den Studierenden fast größer ist, als wenn sie quasi im Vorlesungssaal leicht dämmerig vor sich hin schauen. So ist die Aufmerksamkeit doch relativ groß.
Glaubst du, dass das Ganze dazu führt, dass die Studierenden aktuell selbstbestimmter studieren als im Rahmen der Präsenzlehrveranstaltungen?
Ich hoffe das. Das ist mit Sicherheit ein Gewöhnungsprozess und zwar auf beiden Seiten. Auf Seiten der Dozierenden wie der Studierenden. Wenn man es bösartig nähme, dann könnte man sagen, ja, jetzt hängen alle irgendwie ab, keiner macht was. Nein, wenn man es positiv nimmt, wir werden alle, sowohl die Dozierenden wie die Studierenden, einen Quantensprung machen, was diese Nutzung von Online-Medien und Blended Learning-Systemen angeht. Insofern ist so dramatisch die Situation derzeit ist für die Lehre, das eine wichtige Chance, sich für die Zukunft aufzustellen. Ich bin ja Studiengangsleiter des Masterstudiengangs und die Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten beiden Wochen über dieses Medium gemacht habe, lassen mich doch nachdenklich werden, ob wir nicht im Masterstudiengang von vornherein bestimmte Lehrveranstaltungen über dieses Format laufen lassen sollten, was auch zu einer gewissen zeitlichen Entlastung der Studierenden führt. Also man kann das sehr gut nutzen. Eine Mischung macht es natürlich. Es muss pädagogisch klug eingesetzt werden. Nicht nur online, sondern eben auch das Eigenstudium der Studierenden muss entsprechend eben angeleitet gefördert werden. Und dann sehe ich keinerlei Nachteil eines solchen Systems gegenüber einer ausschließlichen Präsenzlehre.
Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Wie schätzt du denn den Umgang der Studierenden mit der aktuellen Situation ein? Also was deren, du hast ja eben schon gesagt, die sind aufmerksamer in der Teilnahme aus deiner Wahrnehmung, wenn es in Videokonferenzen stattfindet. Hast du den Eindruck, dass sich das ich sag mal, Isolieren der Studierenden und nicht mehr sich persönlich sehen, auf deren Lehr- und Lernalltag auswirkt?
Also ich habe so guten, engen Kontakt mit den Studierenden wie jetzt eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Weil ich mit vielen jetzt quasi über dieses Medium rede und man redet sehr viel lockerer und sehr viel leichter, als wenn man die Sprechstunde aufsuchen muss oder einem nach der Veranstaltung irgendwie ansprechen muss. Also wer jetzt ein Problem hat, mit dem mache ich ein solches Meeting hier über Bliss aus und das klappt eigentlich sehr gut. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Was die Situation der Studierenden angeht, naja, wir haben ja einen ganz bestimmten Typ von Studierenden, die eng bereits an Personen arbeiten. Die hängen in Einrichtungen drin, die verdienen sich Geld nebenher. Und da, wo die zurzeit unterwegs sind, geht es jetzt drunter und drüber und besonders dramatisch zu. Also eigentlich ist die Belastung unserer Studierenden in der derzeitigen Situation viel größer als im Normalfall. Und zwar nicht über das Studium, sondern über ihre sonstigen Tätigkeiten in den Feldern, in denen sie unterwegs sind. Insofern rechnet man diese besondere Belastung ein, ist natürlich ein solches Blended Learning System für deren Zeitmanagement auch einfacher zu handhaben, als wenn es ganz bestimmte feste Veranstaltungen gibt, zu denen sie sich hinbewegen müssten. Also sie können abends sich die Dinge erschließen und erarbeiten oder sich auch die Lehrvideos anschauen. Also eigentlich für diese Situation ist unser Blended Learning System in Kombination mit Ilias eigentlich eine sehr gute Chance, auf die Umstände adäquat zu reagieren.
Okay. Ja, die Berufstätigkeit unserer Studierenden ist natürlich im Bachelorstudiengang auch schon vorhanden, ist sicherlich im Masterstudiengang nochmal etwas breiter verteilt. Jetzt hattest du es eben schon angesprochen, den Masterstudiengang Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit. Bevor wir da so ein bisschen reinschauen, wie sich die Studierenden im Master denn bewegen, vielleicht magst du kurz nochmal erzählen, worum geht es denn eigentlich überhaupt in diesem Studiengang?
Ja. Wie in allen Segmenten der Gesellschaft, in allen Tätigkeitsfeldern der Gesellschaft, ist man derzeit und schon seit einigen Jahrzehnten einem enormen Innovationsdruck ausgesetzt. Die Wirtschaft spürt das natürlich sehr viel unmittelbarer als andere Einrichtungen. Aber die soziale Arbeit und ihre Einrichtungen bleiben von diesem Innovationsdruck natürlich nicht verschont. Und in vielen Bereichen ist die soziale Arbeit hinkt ein bisschen hinterher, so könnte man sagen, hinter Innovationsmechanismen und Innovationsprozessen, wie sie in der Wirtschaft schon längst stattgefunden haben. Insofern muss man dieses Defizit und das, was zu tun ist in Zukunft mit Blick auf die aus der Zeit sich ergebenden Innovationen, das zum Gegenstand eines eigenen Masterstudiengangs machen. Wobei man eine wichtige Unterscheidung treffen muss. Unser Gegenstand sind nicht soziale Innovationen. Soziale Innovationen, da würde sich die soziale Arbeit enorm überheben. Soziale Innovationen wie Rentenversicherung oder ähnliche Großsysteme, da ist die Politik für zuständig, ist die Gesellschaft für zuständig. Nein, es geht uns in der Regel um Innovationsmanagement, also um die Frage, wie müssen denn Innovationsprozesse in Einrichtungen der sozialen Arbeit angestoßen, geplant, durchgeführt und effektiv auch umgesetzt werden. Vielleicht darf man sagen, Innovation ist zuerst mal ein sehr abstraktes Thema. Wir versuchen das in diesem Masterstudium dadurch etwas zu erden, dass wir das herunterbrechen auf zwei Handlungsfelder der sozialen Arbeit, nämlich auf Kinder-, Jugend- und Familienhilfe als das erste Handlungsfeld. Und das zweite Handlungsfeld wäre der ganze Bereich der klinischen Sozialarbeit. Also man lernt eigentlich oder man beschäftigt sich eigentlich mit drei großen Themen, die allerdings miteinander verzahnt sind, nämlich dem Innovationsthema und dem Innovationsmanagement-Thema. Und dann wird jeder Studierende noch in einem der beiden Handlungsfelder quasi sich schwerpunktmäßig mit Innovationsfragen in diesen Handlungsfeldern beschäftigen.
Cool. Wenn jetzt Leute extern sich auf diesen Master bewerben wollen, welche Kriterien müssen erfüllt werden und welchen Weg können die denn aktuell gehen?
Also wenn Sie unmittelbare Informationen wollen, dann empfehle ich immer, sich an die Homepage des Masterstudiengangs zu wenden. Das findet sich auf der Homepage der KATO, der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt auch eine eigene Internetadresse dafür, nämlich www.maser-innovationsmanagement.de. Also www.maser-innovationsmanagement.de. Dort finden Sie alle Informationen zum Ablauf der Bewerbung.
Also, es geht in diesem Videopodcast ja nicht nur um Studium und Lehre, sondern auch um euch persönlich, euch als Menschen, nicht nur als Professoren. Und deswegen haben wir vorher Studierende gefragt oder gebeten, mal Fragen an euch zu richten. Und eine der ersten Fragen, die da kam, nicht die erste, zu der komme ich gleich, eine der ersten Fragen war aber, wo du denn lieber lehrst, im Bachelor- oder im Masterstudiengang?
Das kann man ja so einfach nicht beantworten und das eine dem anderen vorziehen. Beide Formate haben ihren eigenen Reiz. Das merke ich immer, wenn ich im ersten Semester im Bachelorstudiengang die Frischlinge, wenn man so will, habe, um mit ihnen dieses Anfangsprojekt in Modul 2 zu machen. Und meine Erfahrung ist immer, dass die Studierenden hoch gespannt sind, hoch neugierig sind. Ja, Wissbegier ist zu der Zeit für die Neuankömmlinge an unserer Hochschule immer noch eine ganz wichtige Tugend. Und leider verliert sich das so ein bisschen im Laufe der Semester. Also, aber insofern, ich bin sehr gerne im ersten Semester im Bachelorstudiengang, natürlich auch in allen anderen Semestern. Der Masterstudiengang hat einen eigenen Reiz, weil es ein sehr spezielles Thema ist, mit hochmotivierten Leuten, die gelernt haben, sich zu fokussieren auf einen kleinen thematischen Fokus. Und das ist eine ganz andere Lehrsituation. Dort geht es weniger in die Breite als vielmehr in die Tiefe, mit Leuten, die daraus später auch mal einen Proberuf machen wollen. Also auch das ist ein eigenes, hochinteressantes Lehrformat.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Die zweite Frage ist, jetzt bist du ja für die Studierenden an der Hochschule sehr präsent, tauchst, ja, wie du richtig sagst, zu Beginn des Studiums auf, aber ja auch in den fortschreitenden Semestern, in Seminaren, dann im Master. Und was unsere Studierenden oder die Studierenden, die geantwortet haben auf meine Bitte, auf jeden Fall auch interessiert hat, und zwar auch mehrere, ist, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht in der Hochschule bist und lehrst, in deiner Freizeit?
Also ich bin als Professor in der glücklichen Situation, dass ich eigentlich nur ungern zwischen Freizeit und Arbeit unterscheiden würde. Alles, was ich tue, Arbeit in Anführungszeichen, empfinde ich nicht als mühsames Geschäft. Das geht mir eigentlich relativ locker von der Hand und ich lebe da drin wie selbstverständlich. Man muss mich da nicht hineintreiben. Insofern suche ich auch nicht die Freiheit als Abschaltmöglichkeit von meiner Arbeit. Ich kann immer denken und überall denken, zu jeder Zeit. Ich könnte nicht sagen, in der Stunde mache ich das, in der nächsten das, sondern es ergibt sich. In gewisser Weise ist eine Lehrtätigkeit auch eine künstlerische Tätigkeit, die den Augenblick, den Kairos braucht, um gute Einfälle zu haben. Und dieser Kairos lässt sich eben nicht auf ein Beschäftigtenverhältnis oder Angestelltenverhältnis bringen mit ganz fixen Arbeitszeiten.
Und die allererste Frage, die kam, ich habe den Eindruck, dass wir hier im Laufe der Videofolgen ein kleines Menü zusammenstellen werden, nämlich die war, was soll ich heute kochen? Und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt deine ganz persönliche, was mache ich denn mit oder an meinem Herd-Empfehlung an unsere Zuschauer auszusprechen.
Würde ich, glaube ich, die Pinots vom Weingut Ziereisen im Markgräflerland empfehlen wollen.
Ich muss vielleicht sagen, dass ich selbst nicht koche. Und das ist auch gut so. Für mich und für die Menschheit ist das gut, dass ich nicht koche. Auf der anderen Seite, wie man auch sieht, esse ich sehr gerne. Und ich habe lange Zeit in Italien gelebt und liebe deswegen das italienische Essen. Und meine Lieblingsspeise ist, wenn man so will, eine römische Carbonara. Und diese römische Carbonara, die muss richtig römisch hergestellt werden und nicht so, wie sie es in der Regel In deutschen Restaurants finden Sie mit Sahne oder irgendein Zeug und damit Schinken. Das ist alles widerlich. Nein, man muss richtig Eier schlagen und man muss richtig Speck vorher anbraten und dann richtig schön in die Carbonara reinmischen. Dann kann man selbst so eine Krise wie die Carbonara, wie nicht Carbonara-Krise, Corona-Krise natürlich gut überleben.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Genau. Und zum Abschluss des Formats ist es so, dass ich auch dem Heiko Löwenstein, deinem Kollegen, möchte ich dir genauso wie ihm hier am Ende 60 Sekunden einräumen, in der du eine Botschaft sendest an unsere Zuschauenden. Natürlich zur aktuellen Situation, aber vollkommen frei und ohne eine besondere Fragestellung darüber. Und dafür läuft deine Zeit ab jetzt.
Ohne Zweifel stellt auch die Corona-Krise eine Hochschule vor besondere Herausforderungen. Und diese Herausforderungen sind dramatisch, weil eine Vielzahl von Lehrmodulen und Lehrformaten sich ändern müssen, ohne dass man lange dafür Zeit hatte, sich vorzubereiten. Allerdings lehrt die Geschichte, dass man solche Krisen sehr gut meistern kann. Und mein Eindruck ist, dass die Hochschule diese Krise zurzeit sehr gut dadurch meistert, dass sie quasi jetzt durch Zwang die Dozierenden veranlasst, neue Formate und Lehrformate zu nutzen. Und mein Eindruck ist, dass das durchaus gelingt. Also wenn ich die derzeitige Situation zusammenfassen wollte, lassen Sie sich auch als Zuhörer oder als Studierende ein auf dieses neue Format, das man jetzt aus der Krise heraus in diesem Online-Modus durchführt. Und Sie werden sehen, auch das bringt einen Ertrag für die Lehre. Und Sie werden sich anschließend umso mehr freuen, wenn wir uns physisch wieder begegnen.
Alles klar. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und ja, für das sehr spannende Gespräch. Und ja, hoffe, dass wir uns auch bald persönlich wiedersehen und wünsche dir bis dahin weiterhin viel Erfolg in deiner Lehre und in deiner Forschungstätigkeit. Mach's gut, Armin.
Tristan, ich danke dir für das angenehme Interview. Mach's auch gut.